Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Der Titelheld des alttestamentlichen Buches Hiob, wenn ich ihn einfach mal so nennen darf, ist dadurch berühmt geworden, dass er trotz zahlreicher Schicksalsschläge seinen Glauben an Gott nicht aufgegeben hat. Die zentrale Botschaft des Hiob-Buches scheint mir jedoch eine andere zu sein. Wie in der letzten Sendung bereits ausgeführt, geht es meines Erachtens um die Bußfertigkeit eines Menschen, der sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ein Zitat aus dem letzten Kapitel des Hiob-Buches legt diesen Schluss nahe. »Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen«, spricht Hiob zu Gott, »aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.« Hiob ist ein rechtschaffener und frommer Mann, der es zu einem beträchtlichen Reichtum gebracht hat. 7 Söhne und 3 Töchter hat Gott ihm geschenkt. So steht's im sogenannten Prolog des Hiob-Buches, einer kurzen Vorrede, die aus den ersten 5 Versen besteht. Nur eines macht ein wenig stutzig. Während Hiob für seine Kinder sozusagen vorbeugend Brandopfer darbringt, für den Fall, dass sie sich Gott gegenüber versündigt haben sollten, hält er das im Hinblick auf seine eigene Person anscheinend für überflüssig. Nach den ersten 5 Versen, die Hiobs Charakterzüge und sein Lebensumfeld beschreiben, beginnt mit Vers 6 etwas ganz Neues. Wir bekommen Einblicke in eine Welt, die uns normalerweise verborgen ist. Selbst Hiob dürfte von dem Zwiegespräch, das hier wiedergegeben wird, nichts mitbekommen haben. Denn es handelt sich um ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Satan. Die folgenden Verse können uns dabei helfen, einiges von dem zu verstehen, was auch Christen in ihrem Leben manchmal durchmachen müssen und was sie gegebenenfalls in große Zweifel stürzt. Ich behaupte nicht, dass durch die folgende Schilderung im Buch Hiob alle möglichen Fragen zu diesem Thema gelöst werden. Aber ein bisschen besser wissen wir dann hoffentlich über die geistlichen Hintergründe Bescheid, die bei einem schweren Schicksalsschlag eine Rolle spielen können. In Vers 6 wird berichtet: Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Diese Szene hat sich im Himmel abgespielt. Dort kam es zu einer Versammlung der Gottessöhne, und einer von ihnen war, man höre und staune, der Satan. Da fragt man sich natürlich sofort, wer sind denn diese Gottessöhne, die offenbar bei Gott ein- und ausgehen konnten? Eine schwierige Frage, an der sich schon viele Theologen die Zähne ausgebissen haben. Nur so viel scheint sicher. Erstens, diese Gottessöhne sind nicht mit Gott gleichzusetzen. Denn Gott ist und bleibt in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit unvergleichbar. Als Gottessöhne werden im Hiob-Buch Wesen bezeichnet, die zur Sphäre des Göttlichen gehören, zu Gottes Gefolgschaft, ohne dass dabei jedoch eine echte Vaterschaft Gottes angedeutet wird. Um dies klarzustellen, gibt es Bibelübersetzungen, die den Ausdruck Gottes Söhne vermeiden und lieber von den Engeln sprechen, die sich im Himmel vor Gott versammeln. Wie es scheint, sind sie ihm Rechenschaft schuldig, und einer unter ihnen ist der Satan. Zweitens, die Gottessöhne, die im Hiob-Buch erwähnt werden, sind offenbar Gottes Geschöpfe, geschaffen vor Grundlegung der Erde, um ein besonderes Amt auszufüllen. Ich komme zu Vers 7. Der Herr aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Keine Frage, diese Schilderung ist in vielerlei Hinsicht überraschend. Nicht nur, dass es überhaupt zu einer Unterredung zwischen Gott und dem Satan gekommen ist. Darüber hinaus hat sie ausgerechnet im Himmel stattgefunden, obwohl wir doch eher annehmen würden, dass der Satan seinen Platz in der Hölle hat. Doch die Hölle hat noch gar nicht geöffnet. Das meine ich durchaus ernst, denn die Hölle ist der Ort, der für einen späteren Zeitpunkt für den Teufel und für seine Engel vorgesehen ist. Damals und auch heute sah und sieht das ganz anders aus. Denn Tatsache ist, dass der Teufel genauso Zugriff auf die diesseitige Welt hat wie Sie und wie ich. Man könnte auch sagen, diese Erde ist die Domäne des Teufels. Nicht umsonst wird er in Vers 7 mit den Worten zitiert, »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« Er war also im Osten und im Westen, im Norden und im Süden. Bedenken wir ferner, dass ihn die Heilige Schrift als den Gott dieser Welt beschreibt, der den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, und auch als den Mächtigen, der in der Luft herrscht, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Daraus kann man schließen, dass der Satan heute einen ganz konkreten Zugang zu unserer Welt hat. Und darum warnt uns auch der Apostel Petrus, indem er schreibt, »Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.« Das ist eine klare und deutliche Warnung, die meines Erachtens auch im Buch Hiob ausgesprochen wird. Denn der Satan selbst erklärt, dass er die Freiheit hat, auf unserer Erde hin und her zu ziehen. Wie wir aus den Evangelien wissen, bot der Satan, als er Jesus versucht hat, ihm sogar alle Königreiche dieser Welt an. Zu erwarten wäre eigentlich gewesen, dass Jesus ihm antwortet, »Du machst wohl Scherze, denn du verfügst ja gar nicht über die Königreiche dieser Welt.« Doch genau das sagte Jesus nicht, weil der Satan offensichtlich doch über sie verfügte. Es wird lediglich berichtet, dass Jesus dieser Versuchung widerstand. Ein weiterer Aspekt scheint mir wichtig, und der betrifft die Selbstauskunft des Satans in Kapitel 7 unseres Bibeltextes. »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« Das Umherziehen Satans auf der Erde steht hier nämlich für seine Herrschaft über die Erde und über ihre Bewohner. Im Alten Testament wird an mehreren Stellen berichtet, dass auch Menschen durch ein solches Umherziehen ein größeres Stück Land in Besitz genommen haben. Satan ist also, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, der Gott dieser Welt. Und deshalb liegt diese ganze Welt auch im Argen. Das heißt, sie steht unter der Herrschaft des Bösen. Und wenn wir uns heute in der Welt umschauen, dann können wir das eigentlich nur bestätigen. Tatsache ist aber auch, dass der wahre Gott über allem steht und herrscht. Aber dem Satan wurde für eine gewisse Zeit eine relativ große Freiheit eingeräumt. Anders ausgedrückt, aus unserem Bibeltext im Buch Hiob erfahren wir, dass die Welt, in der wir heute leben, zu einem großen Teil vom Satan kontrolliert wird. Und darum heißt es im Neuen Testament auch, dass diese Welt überwunden werden muss. Und das bringt einzig und allein Jesus Christus fertig. Zu seinen Jüngern hat er einmal gesagt, »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« In unserem Bibeltext aus dem Hiob-Buch Kapitel 1 geht es jetzt weiter mit dem 8. Vers. Der Herr sprach zum Satan, »Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.« Erst in der zweiten Frage, die Gott dem Satan stellt, wird Hiobs Name nun erwähnt. Gott will wissen, ob der Satan auch bewusst auf Hiob geachtet hat. Dem Satan wird also eine fast schon fürsorgliche Achtsamkeit zugetraut. Und was Hiob betrifft, so stellt Gott ihm, allerdings in dessen Abwesenheit, das allerbeste Zeugnis aus. »Es ist seinesgleichen nicht auf Erden«, sagt Gott über ihn. Der Satan unterdessen scheint die Sache mit der Achtsamkeit ein wenig anders zu interpretieren als Gott. Schon die nächsten Verse deuten an, dass der Satan dem Hiob eher hinterher spioniert und nach gewissen Schwachstellen in seinem Leben gesucht hat. Weiter ab Vers 9. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Fast scheint es so, als ob der Satan versucht hat, zu Hiob durchzudringen und ihn auf irgendeine Weise zu beeinflussen. Doch dabei musste er feststellen, dass ihm das nicht gelingt, weil Hiob allseitig beschützt wird. Deshalb sagt Satan in einem fast schon anklagenden Tonfall an Gott gerichtet, »Du hast sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt.« Ringsumher, das heißt, wie mit einem Schutzwall umgeben. Ich glaube, dass Gott prinzipiell jeden Gläubigen mit einem Schutzwall umgibt und dass der Satan einen solchen Menschen erst dann antasten kann, wenn Gott es zulässt. Doch wenn er es dann tatsächlich zulässt, dann verfolgt er damit auch ein ganz bestimmtes Ziel. Das ist es auch, was uns das Buch Hiob lehren will. Interessant ist die Tatsache, dass der Satan in den beiden vorgelesenen Versen nicht nur versucht, Hiobs Rechenschaft in Frage zu stellen, sondern zugleich unterstellt er Gott, Hiob mit unredlichen Mitteln zu manipulieren. Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? So lautet sein unverschämter Einwand. Und dann wirft der Satan Gott vor, dass er es Hiob nur deshalb so gut gehen lässt, damit dieser sich nicht von ihm abwendet. Überraschenderweise ist diese Anschuldigung wohl einer von mehreren Gründen dafür, warum Gott dem Satan die Erlaubnis gibt, Hiob anzutasten. Denn Gott kennt das Herz seines Knechtes Hiob. Gott vertraut darauf, dass Hiobs Rechtschaffenheit auch dann Bestand haben wird, wenn es ihm nicht so gut geht. Wie es scheint, will Gott es tatsächlich darauf ankommen lassen, um den Satan zum Schweigen zu bringen. Außerdem soll das geistliche Leben von Hiob dadurch vertieft werden. Letztlich geht es also darum, die inneren Beweggründe Hiobs auf den Prüfstand zu stellen. Auch wenn der Satan offenbar glaubt, zugleich auch die Beweggründe Gottes in Frage stellen zu können. Die Vermutung des Satans, dass die Verehrung Gottes durch Hiob nur auf egoistischen Beweggründen beruht, trifft vermutlich auf jede Beziehung zwischen Gott und einem gläubigen Menschen zu. Wird ein Mensch dem Herrn auch dann dienen, wenn er davon selbst keinen Vorteil hat? Das Buch Hiob wirft also nicht nur die Frage nach dem Leid des Gerechten auf, sondern es behandelt auch die Frage, mit welcher Motivation jemand einen frommen Lebensstil pflegt. Bei allem, was nun in unserem Bibeltext geschildert wird, sollten wir im Hinterkopf behalten, dass der Satan weder Gott noch die Menschen liebt. Sowohl Gottes gute Absichten als auch Hiobs gute Absichten versucht er zu hintertreiben und sie ins Gegenteil umzukehren. Während Gott möchte, dass sich Hiob auch in einer schwierigen Situation als untadelig erweist, möchte der Satan genau das Gegenteil, nämlich, dass Hiob zu Fall kommt, dass er verzweifelt und dass er, Zitat, seinem Gott ins Angesicht absagt. Vers 12. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Auch wenn es schwerfällt, es zu akzeptieren, manchmal bekommt der Satan offenbar die Erlaubnis, uns etwas wegzunehmen, was uns viel bedeutet. Etwas, was in unserem Lebensalltag uns Sinn und Halt gibt. Nüchtern betrachtet gleichen wir dabei einem kleinen Kind, dem man seine Kuscheldecke wegnimmt. Wir fühlen uns plötzlich so schutzlos und verloren. Und selbst wenn es sich um gar nichts Großartiges handelt, kommen wir uns vor, als würde eine Welt zusammenbrechen. Was Hiob allerdings erleidet, ist keine Kleinigkeit. Zunächst bekommt der Satan die Erlaubnis, ihm fast alles wegzunehmen, was ihn zu einem wohlhabenden Mann gemacht hat. Mit Vers 13 endet übrigens unser Blick hinter die himmlischen Kulissen, und wir finden uns wieder im Lande Uz, also in der Heimat von Hiob und seiner Familie. Es wird berichtet, an dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, »Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte.« Die Söhne und Töchter Hiobs müssen sich wirklich gut verstanden haben, worüber Hiob eigentlich nur froh sein konnte. Immer wieder kamen die Geschwister zusammen und ließen es sich gut gehen. Doch eines Tages, als sie gerade beim ältesten Bruder zu Gast waren, erreichte Hiob eine beunruhigende Nachricht. Ein Bote teilte ihm mit, dass seine Knechte von Leuten aus der Gegend von Saba überfallen und getötet worden seien. Wahrscheinlich waren die Übeltäter räuberische Beduinen, die es vor allem auf das Vieh abgesehen hatten, denn die Tiere ließen sie am Leben und führten sie weg. Was für ein Schock für Hiob, der bis zu diesem Zeitpunkt wohl gedacht hatte, dass ihm niemand jemals etwas Böses antun könnte. Doch plötzlich beschleicht ihn ein Gefühl der Angst und Schutzlosigkeit. Vers 16. Als der erste Bote noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Während der erste Vorfall diejenigen unter den Knechten traf, die sich um die Rinder und die Eselinnen gekümmert hatten, riss der zweite Vorfall die Schafhirten samt ihren Tieren ins Verderben. Als Unglücksursache wird ein Feuer Gottes, das vom Himmel fiel, genannt. Höchstwahrscheinlich eine Umschreibung für einen Blitz wie bei einem Gewitter. Was mich irgendwie daran erinnert, dass manche Versicherungen eine Schadensregulierung ablehnen, wenn höhere Gewalt im Spiel ist. Im englischen Sprachraum wird dafür der Fachbegriff Acts of God verwendet, also wörtlich übersetzt Handeln Gottes, statt im Deutschen höhere Gewalt. Aus Spaß sagen deshalb manche Leute, wenn ein Schadensfall eingetreten ist, Gott war mal wieder am Handeln. Doch wie würde wohl ein Versicherungsunternehmen darauf reagieren, wenn man ihm mitteilt, dass es, wie zu Zeiten Hiobs, durch einen Blitzschlag zu Personen- und Sachschäden gekommen sei und dass Gott dem Satan dazu die Erlaubnis gegeben habe? Ich könnte wetten, dass keine Versicherung dafür aufkommen würde. Vers 17. Als der zweite Bote noch mit Hiob redete, kam einer und sprach: Die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Am Anfang des Kapitels war davon die Rede gewesen, dass Hiob 3000 Kamele besaß. Für ihn waren sie eine echte Wertanlage. Die Mitteilung des dritten Boten, dass die Kamele weggeführt und diejenigen, die auf sie aufgepasst hatten, getötet worden seien, muss ein richtiger Schock für Hiob gewesen sein. Ungefähr vergleichbar mit dem, was ein Aktienanleger durchmacht, der gerade erfährt, dass ein Großteil seines Vermögens praktisch nicht mehr vorhanden ist. Doch es kommt noch schlimmer, denn Hiob bekommt noch weitere Hiobsbotschaften. Dazu die Verse 18 und 19. Als der dritte Bote noch redete, kam einer und sprach: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. All das Unglück, das Hiob erleidet, wurde also abwechselnd von Menschen und von Naturkräften verursacht. Einmal griffen räuberische Beduinen aus der Nähe von Saba an, ein anderes Mal fiel ein Feuer Gottes vom Himmel. Dann führten die Chaldäer einen Raubzug durch, und zuletzt kam ein Sturm aus der Wüste und beraubte Hiob seiner geliebten Kinder. Gott erlaubte also dem Satan, das alles zu benutzen, um seine Angriffe gezielt durchführen zu können. Ob es dem Satan wohl gelingen wird, Hiob in die Verzweiflung zu treiben und Gott abzuschwören? Ab Vers 20 wird berichtet: Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Als Reaktion auf die entsetzlichen Unglücksfälle zerriss Hiob sein Kleid und schor sein Haupt. Das war ein Zeichen für seine innere Erregung und für seine unbeschreibliche Trauer. Es ist also keineswegs so, als ob ihn das alles völlig unberührt gelassen hätte. Dann fiel Hiob nieder auf die Erde, aber nicht aus purer Verzweiflung, sondern aus Ehrfurcht vor Gott. Die Trauer hat zwar das Aussehen Hiobs verändert, aber den Trost des Glaubens konnte sie ihm nicht nehmen. Seine Lebenseinstellung und seine Lebensphilosophie sind wirklich beispielgebend. Schließlich sind wir alle völlig nackt auf diese Welt gekommen und werden sie genauso nackt auch wieder verlassen. Sicher kennen Sie den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Egal, was Sie oder ich besitzen, wie viele Güter wir angesammelt und welche Versicherungen wir abgeschlossen haben, wir werden ohne das alles diese Welt verlassen. Dieser Gedanke kann übrigens auch für diejenigen ein echter Trost sein, die weniger besitzen als die meisten anderen und die eigentlich gern mehr hätten. Dass Hiob in all seiner Trauer damit angefangen hat, Gott in den höchsten Tönen zu preisen, ist aber schon bemerkenswert. Keine Spur von Verbitterung, sondern Dankbarkeit für alles, was er bis vor kurzem noch besaß und genießen konnte. Hiobs erstaunliche Reaktion macht also deutlich, dass Satan mit seiner Voraussage, Hiob werde Gott abschwören, völlig daneben lag. Hiobs Einstellung, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, findet sich übrigens auch im Neuen Testament wieder. An einigen Stellen wird den Christen empfohlen, wie gute Verwalter mit all dem umzugehen, was Gott ihnen anvertraut. Ein Verwalter kümmert sich um allerlei Dinge und nimmt sie in Obhut, aber sie gehören ihm nicht. Deshalb ist es gut, wenn er sich nicht allzu fest an sie bindet. Dass Hiob es allerdings schafft, sogar seine Bindung an die eigenen Kinder hintanzustellen, nötigt mir allergrößten Respekt ab. Wir erreichen nun das zweite Kapitel, und wieder bekommen wir einen Einblick in das, was sich vor menschlichen Augen verborgen im Himmel abgespielt hat. Vers 1. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Der Satan lieferte also wieder seinen Bericht an Gott ab, so wie die anderen Wesen, die zu Gottes Gefolgschaft gehörten, auch. Offenbar mussten alle vor Gott Rechenschaft ablegen über ihr Tun. Schließlich ist er ihr Schöpfer und hat deshalb das Recht dazu. Dass auch der Satan seinen Bericht abliefern musste, betont die Autorität Gottes. Denn obwohl Gott schon ganz genau wusste, was er ihm berichten würde, musste der Satan dennoch vor ihm erscheinen und sich rechtfertigen. Vers 2. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Diese Formulierung kennen wir schon aus dem ersten Kapitel. Die Erde durchziehen bedeutet sozusagen, den eigenen Distrikt zu durchkämmen oder im eigenen Zuständigkeitsbereich nach dem Rechten zu sehen. Übrigens können wir uns sicher sein, dass der Teufel dies auch heute noch so tut. Schließlich ist er der Gott dieser Welt, der den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, wie der Apostel Paulus es ausdrückt. Übermäßig Angst brauchen wir aber nicht vor dem Teufel zu haben, weil seine Befugnisse eingeschränkt sind. Vers 3. Der Herr sprach zu dem Satan, »Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben.« Auf den letzten Teil dieses Verses sollten wir unbedingt unsere Aufmerksamkeit richten. Gott sprach zum Satan, »Du hast mich bewogen, Hiob ohne Grund zu verderben.« Dieses »ohne Grund« aus dem Munde Gottes war eine deutliche Anspielung auf die Behauptung des Satans, Hiob sei nicht umsonst so fromm. Doch diese Behauptung hat sich jetzt als falsch erwiesen. Denn, wer hätte das gedacht, Hiob ist tatsächlich umsonst fromm, und zwar in dem Sinne, dass er für sein Frommsein keine Gegenleistung von Gott erwartet. Nach wie vor ist Gottes Einschätzung, die wir schon aus Kapitel 1 kennen, vollkommen richtig. Es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch immer fest an seiner Frömmigkeit. Eigentlich sollte man nun erwarten können, dass der Satan endlich klein beigegeben und seinen Irrtum eingestanden hat. Doch stattdessen hielt er Gott kühn und frech entgegen: Du sagst, die Heimsuchung war nicht nötig? Ich sage dir, was los ist. Die Heimsuchung war nicht gründlich genug. Wie Gott auf diese Aussage reagiert hat, das ist unser Thema in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Dem armen Hiob bleibt auch wirklich nichts erspart. Ein weiteres Mal nimmt der Satan ihn in die Mangel, mit der Erlaubnis Gottes wohlgemerkt. Warum Gott das zulässt, das ist eine der Fragen, um die es in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe geht. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.